Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start. Und zwar den guten Herrn Speckobst. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micha.
Ja, das ist natürlich dein Nickname, wo viele YouTuber wahrscheinlich jetzt irgendwie was assoziieren. Also Leute, die auf YouTube unterwegs sind, weil du viele, viele Videos machst, die unter dem Künstlernamen Speckobst veröffentlicht werden, aber dein richtiger Name ist natürlich Björn.
Genau.
Einen wunderschönen guten Morgen, Björn.
Einen wunderschönen guten Morgen, Michael.
Ja, man merkt hier wirklich, wie wir uns hier verbeugen, bevor die Podcast-Schlacht losgeht.
Die Schlacht, als ob wir uns hier gleich irgendwie die Handschuhe ausziehen und dann erstmal die Ohrfeige geben.
Ja, so schlimm ist es zum Glück nicht, aber es ist, Schlacht passt eigentlich ganz gut, denn wir haben heute mal ein erkältiges Thema am Start, wo tatsächlich uns sehr viele Kugeln um die Ohren fliegen, nahezu Bullet Hell-artig, nicht ganz so schlimm, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und zwar sprechen wir über ein Spiel, das gar nicht so bekannt ist, was uns ein bisschen verwundert und deswegen dachten wir, machen wir das hier zum Thema und zwar sprechen wir über Blue Rider. Was so ein bisschen klingt wie Saber Rider, fällt mir gerade auf. Hat aber damit gar nichts zu tun. Also mit Saber Rider nichts zu tun. Aber man hat die Melodie sofort im Kopf irgendwie.
Was? Jetzt habe ich sie zumindest im Kopf, nachdem du es gesagt hast. Danke sehr.
Ja. Und ganz viele Hörer jetzt auch so. Und die haben jetzt, es ist, habe ich gern gemacht, den Ohrwurm. Den habt ihr jetzt 2 Tage lang. Nein, im Ernst. Blue Rider, was ist das genau?
Blue Rider, ich glaube, wenn ich das jetzt mal versuche, in diese Genre-Kiste reinzupacken, ist es ein Top-Down-Shooter, also so ein Shoot-'em-up-Schmapp-mäßig, bei dem man aber jetzt nicht irgendwie, wie jetzt bei einem Dodonpachi oder so, oder bei einem Ikaruga, fest eine Flugbahn folgt und einfach nur von links nach rechts ausweicht, beziehungsweise von oben nach unten bei horizontal scrollenden Shoot-'em-ups, sondern man kann den Weg durch den Level frei wählen. Aber es ist dann trotzdem kein Twin-Stick-Shooter, sondern man bewegt quasi das Schiff dann schon noch mit der Kamera sozusagen. Also man kann sich dann eben 360 Grad umdrehen. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben.
Genau, also wenn man jetzt so an Klassiker denkt, dann kann man so vom Spielgefühl mehr so in Richtung der Strike-Serie von EA vielleicht blicken. Da gab es nämlich auch ein paar Teile, die so ähnlich funktioniert haben. Das war früher so, dass das Bild normal gescrollt ist, war das mit dem Hubschrauber und verschiedenen Settings. Vielleicht erinnerst du dich? Genau, da gab es Soviet Strike und Nuclear Strike und Desert Strike und whatever, irgendwie vielleicht noch was anderes. Urban Strike gab es, glaube ich, auch, genau. Und die späteren Strike-Spiele, die hatten halt genau dieses Prinzip, dass man halt die Kamera hat dann sozusagen mitrotiert. Und das ist ein Genre, das ist heute gar nicht mehr so vertreten. Also es gibt, mir fallen jetzt eigentlich nur 2 andere ein. Es gibt eins für Xbox, das heißt Project Root. Vielleicht schon mal der ein oder andere was von gehört. Das ist halt auch so ein Spiel, ein europäisches Spiel, was ein ganz ähnliches Prinzip hat. Fliegt man also quasi auch durch eine Riesenlandschaft und da rotiert alles mit. Man muss dann so da durch die Gegend fliegen und irgendwelche Generatoren ausschalten. Und es gibt davon einen Nachfolger, der heißt Cox. Also K-O-G-S, nicht das, was ihr jetzt denkt.
Und Cox.
Genau, Cox ist so eine komische Abkürzung. Ist aber im Prinzip der 2. Teil. Also dasselbe Spielprinzip, nur verbessert und Feedback der Fans irgendwie mit reingebracht und so. Ansonsten ist es eigentlich ein Genre, das mittlerweile so ein bisschen auf einem verlorenen Posten steht, ne? Also man sieht das nicht mehr so oft.
Also ich würde, glaube ich, auch sagen, dass also entweder hat man noch die paar Schmaps, also traditionellen, so japanische oder etwas jetzt wie das Ghostblade von Hughcast Games hier aus Deutschland, so für die Dreamcast-Szene, die da noch ein paar Sachen machen. Aber ansonsten, alles, was so mir in diese offene 360-Grad-Bewegungsstruktur geht, ist mittlerweile eigentlich ein Twin-Stick-Shooter, wenn. Also geht dann schon in die Richtung. Und im Gegensatz zu einem Twin-Stick-Shooter spielt sich halt Blue Rider noch sehr gemächlich und mehr methodisch. Also es hat das, wie du es ja eben schon meintest, es ist kein wirkliches Bullet-Hell. Also es kommt zwar, ich habe es bis zum 6. von 8 Leveln geschafft. Du meintest ja gerade eben schon im Vorgespräch, dass du bis 7 gekommen bist irgendwie. Und da wird's halt schon was mehr, aber jetzt falls Leute halt wirklich so diese Cave-Shooter wie Dodonpachi oder auch die Touhou-Reihe oder so kennen, also das fällt gar nicht unter den Begriff von Bullet Hell. Das ist eigentlich schon recht gemächlich. Die Sache ist halt nur, dass sich dein Schiff auch recht träge und gemächlich steuert. Zumindest hatte ich halt ein sehr, man hat halt so einen leichten, ich denke mal, absichtlich eingebauten Lag, dass du das Schiff eben dementsprechend schwerer steuern kannst. Aber passend dazu sind eben auch die Bullet Patterns recht simple, also sehr, recht simpel aufgebaut.
Genau. Also das ist das Spiel, ich glaube, der Vergleich mit Cave ist eigentlich ganz gut, weil bei Cave ist das so, alles explodiert. Alles so schnell. Der ganze Bildschirm macht so und du siehst nichts.
Ja, du siehst nichts und vor allem bei Cave ist es auch noch, dass du so bei Sachen wirklich jetzt wie bei Dodonpachi ist einfach, je besser du bist, desto größer sind diese Explosions, also nicht Explosions, sondern diese Medaillen, die du überall ziehst. Das sind dann so goldene Stern-Buttons und so alles. Und das sind das so riesige Dinger, einfach nur als Sprite, damit das auch die Technik noch hinhaut. Aber der ganze Bildschirm ist halt voll von allem. Und du hast auch nur, was auch noch ein ganz guter Unterschied ist, du hast bei diesen ganzen Bullet-Hell-Shootern ist das die Trefferzone von deinem, also die Hitbox von deinem Raumschiff ist eigentlich wirklich immer nur dieser Punkt in der Mitte. Also es wird auch bei vielen Spielen heutzutage durch so einen meist roten Punkt abgebildet, damit man das irgendwie sehen kann. Und nur wenn man dort getroffen wird, zählt halt wirklich der Treffer. Also die ganze Exterior von dem Schiff, da können meistens die Kugeln eben durchgehen. Und bei Blue Rider ist es dann auch so, also was dein Schiff berührt, egal wo am Modell, es trifft dich auch. Du bist zwar nicht dann sofort tot, was ganz gut ist. Du hast eine Lebensenergie, aber gerade wenn du bei den Bossen dann in so eine fiese Falle reingerätst oder auch in den Leveln selber, kann es mal passieren, dass du ein bisschen zu voreilig in ein Gebiet reingehst und dann hast du irgendwie einen Gegner hinter dir vergessen und der kommt dann noch von hinten nach und dann bist du in der Klemme und kommst dann nicht mehr richtig raus. Und wenn da so 5-6 Kugeln aufeinander schnell einprasseln, bist du auch sofort weg. Also es ist ein sehr, sehr hartes Game. Das muss man schon sagen.
Das muss man schon sagen, genau. Und das ist halt wirklich so, es ist ein Spiel, also vielleicht auch nochmal, dieser größte Unterschied ist natürlich auch, dass es kein Rail-Shooter an sich ist. Also du hast ja bei den ganzen Cave-Sachen, den Bullet-Hell-Sachen und so, da fliegst du ja einfach geradeaus in eine Richtung, meistens halt von unten nach oben, wie man es von Automaten gewohnt ist. Wir kennen aber auch die Shoot-Maps, die sich so spielen wie R-Type oder wie, die ganzen Konami-Sachen.
Gradius.
Radius, genau, und so. Also so die Richtung, hast du ja immer diese vorgegebene Flugbahn und musst den ganzen Flugformationen ausweichen. Bei Blue Rider, bei diesem Spielkonzept dieses besonderen Top-Down-Shooters, wo du sozusagen auch selbst die Richtung steuerst, da ist dieses Risiko, das du eingehen kannst, kannst du dann halt da selber bestimmen. Weil du kannst dich natürlich total langsam nach vorne tasten und dann halt irgendwie also so weit gehen, bis der erste Gegner irgendwie am Bildschirmrand auftaucht und dann erst weiterziehen, bis der nächste kommt. Aber das Spiel belohnt dich dann damit, wenn du relativ schnell agierst, dann kannst du so einen Kombometer nach oben treiben und je höher deine Punktzahl wird, desto eher ist die Chance, dass du ein extra Leben bekommst. Und da du bei diesem Spiel aber sofort den Löffel abgibst, also wenn deine Energie runtergeht, und das geht auch relativ schnell, also es gibt Schüsse, die ziehen dir dann immer 25% zum Beispiel von deiner Lebensenergie ab, und wenn du Pech hast und du gerätst irgendwie in so einen Hagel aus Raketen zum Beispiel, dann bist du sofort tot, dann ist auch das ganze Level sozusagen verloren und du bist gerade beim Gegner einfach froh, dann noch so eine Trumpfkarte in der Hand zu haben, weil es wirklich lange dauert, bis du dieses extra Leben bekommst. Das kannst du aber schneller erreichen, indem du geschickt reingehst. Also wenn du die Angriffsmuster der Gegner so ein bisschen gelernt hast, und weiß, wie sie sich verhalten und ob es Sinn macht, jetzt eher dem rollenden Panzer unten anzugreifen oder vielleicht irgendwie so einen Walker oder so irgendwie. Da kannst du dann immer abschätzen, lohnt es sich da jetzt reinzupreschen? Schaffe ich es zum Beispiel, den Gegner noch zu erschießen, bevor er seine Bullets abfeuern kann oder nicht? Das lernt man so mit der Zeit. So. Und ich finde, da kann man ganz gut kontrollieren, wie viel Risiko man eigentlich eingehen möchte.
Ja, das Einzige, was mir dabei so ein bisschen, was ich vermisst habe, ist, es ist teilweise sehr dem Zufall überlassen, was die Gegner an Items fallen lassen. Also ich hatte zum Beispiel Durchgänge weil man muss auch zumal erwähnen, dass man kann bis zum Boss kommen von so einem Level, der 5 bis 15 Minuten geht. Und wenn man beim Boss dann verkackt, dann muss man eben am Anfang des Levels wieder anfangen. Und gerade da die Upgrades, also es gibt auch kleinere so Tower, die man kaputt machen kann, wenn man einen Boss besiegt, gibt's Upgrades für die Haupt- und Nebenwaffe. Und die sind levelübergreifend. Das heißt, wenn man so ein, zwei Level in Folge schafft, ohne zu sterben, hat man eben auch eine wesentlich bessere Waffe. Und wenn man dann wieder abkrebst und am Anfang vom Level anfangen muss, das tut dann schon weh. Also das ist dann nicht so wie bei einem Gradius, wo du ein Level, du bist dann auch tot und musst dann wieder neu sammeln. Aber bei Gradius kannst du es innerhalb von einem Level eigentlich wieder schaffen. Komplett deine Waffe wieder aufzurüsten. Hier ist es dann immer so ein bisschen und was mich da eben, das finde ich per se jetzt nicht schlecht, weil das halt so was Arkadiges hat und das Spiel ist es von seiner Länge auch so gemacht, dass du es relativ an einem Abend schaffen kannst, alle 8 Level am Stück zu schaffen, wenn du eben nicht stirbst zwischendurch. Mhm. Was bei mich dann halt so ein bisschen getrübt hat, war, ich habe dann einen Lauf, wo ich ein paar dumme Fehler eingebaut habe und hatte dann nur noch 25% der Lebensenergie und kein einziger Gegner in dem gesamten Level hat noch Lebensenergie fallen gelassen. Und dann hatte ich Durchgänge, da war ich eigentlich schon fast immer an 100% der Lebensenergie und es sind halt immer noch weiter diese Health Packets gedroppt worden. Und dann kommst du das beim allerersten Versuch zum Boss und du siehst dann so 25% der Lebensleiste. Ah, okay, ich versuche jetzt noch das Pattern der ersten Runde rauszufinden und dann weiß ich, ich kann aber von vorne anfangen. Mm-hmm.
Ja, es ist halt hart.
Das hatte eben vom, das deswegen bei so vielen Bullet-Hell-Sachen, die bauen eben mit ihrem Schwierigkeits dadurch auf, dass du normalerweise halt eigentlich Continues einsetzen kannst. Denn wenn du eben Continue einsetzt, geht nur deine Punktezahl wieder auf null zurück. Das hilft eben dabei, die Level zu lernen. Und das andere ist, dass sie sehr vorhersehbar sind. Also da gibt's eigentlich keine Aspekte, die irgendwie dem Zufall überlassen sind. So die KI-Manipulation oder beziehungsweise wie du dich über den Bildschirm bewegst, manipuliert das Gegnerverhalten immer in festen Zügen. Und auch die Sachen, die von den Gegnern gedroppt werden, sind eigentlich sehr vorhersehbar. Und das macht's dann eben bei längeren, je länger du das Spiel spielst, ein bisschen einfacher, beziehungsweise auch in den ersten durchlaufen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass ich, ja, natürlich ist es meine Schuld, dass ich getroffen wurde, aber wenn du einfach siehst, oh, ich habe volle Lebensenergie und ich werde hier gerade zugeschüttet mit Health und jetzt habe ich keine Lebensenergie mehr, stehe kurz vor dem Boss und die letzten 5 Minuten lässt einfach keiner mehr von den Viechern irgendwas fallen.
Ja, da hätte irgendwie so ein dynamisches System irgendwie gefehlt, ne, dass dann wirklich an dieser Stelle sagt, okay, du hast jetzt bis jetzt unter 50, da schmeißen wir dir mal so ein kleines grünes Kügelchen irgendwie dahin, das Spiel so ein bisschen ausgewogener zu machen. Das
fehlt ja, oder, halt einfach. Oder was ich halt so liebe, ist so Spielsysteme, die dich dann eben für was Aggressives damit belohnen. Ich weiß nicht, hast du Downwell gespielt?
Mhm, ja.
Dieses, genau. Das hat ein ziemlich geiles Kombo-System, dass wenn du es nämlich schaffst, eine 25er-Kombo zu holen, wofür du eigentlich schon recht aggressiv vorgehen musst. Weil bei dem Spiel ist es so, wenn du den Boden berührst, einen festen, wird deine Kombo resettet. Und du musst es eigentlich schaffen, nur von Gegner zu Gegner zu springen, während du so runterfällst. Und das wird dann eben dadurch belohnt, dass wenn du eine 25er-Kombo machst, kriegst du halt ein Lebensupgrade zurück. Und wenn du volle Leben hast und das dann schaffst, kannst es sogar nach einer Zeit schaffen, deine maximale Lebensleiste damit zu erhöhen. Und das ist halt so dieses Risk versus Reward System. Und das hat mir dann noch so ein bisschen gefehlt, dass du dann genau wie du sagtest, okay, ich gehe jetzt hier rein und krieg halt die Punkte für so ein One-Up irgendwie hinzu. Aber wenn du das noch irgendwie so ein System eingebaut hättest, dass wenn du sagst, okay, ich habe eine bestimmte Combo oder schaffst einen Gegner von ganz nah, das ist ja auch bei so vielen Schmaps, du kriegst ja bei den ganzen Cave-Shootern kriegst du, je näher du am Gegner dran bist, wenn du ihn tötest, desto mehr Punkte kriegst du zurück. Mhm. Solche Feinheiten im System, die haben mir dann auch so ein bisschen gefehlt. Also da merkt man eben schon den Unterschied zu einem relativ neuen Studio oder beziehungsweise ein Studio, was ich das erste Mal daran probiert und halt erfahrenen Industrieveteranen in dem Genre, die seit 20 Jahren die Dinger machen.
Ja, gegen Cave kommt ja aber auch so schnell keiner an. Also das ist, ich glaube, da sehen sehr viele einfach sehr alt aus. Ja, das hast ja vorhin auch Ghostblade zum Beispiel erwähnt irgendwie. Ist auch ganz nett. Aber dann hältst du einen Cave-Shooter dagegen und du merkst halt einfach, dass die da sehr viel mehr Erfahrung haben. Das sind oft auch so Kleinigkeiten, die du nicht sofort merkst. Also du denkst vielleicht so, okay, viele Objekte auf dem Schirm und viel einzusammeln irgendwie, das macht einen Cave-Shooter aus. Und wie gesagt, dann spielt man so dieses einen von Ghostblade zum Beispiel und denkt, ja, es ist cool, aber da fehlt dieses, ne, dieses Cave-Gefühl irgendwie.
Es ist sehr, also ich mag Ghostblade sehr, sehr gerne und finde es auch sehr cool, dass das heute, dass halt so Leute wie Ucast Games immer noch Sachen für Dreamcast machen. Das ist ja mittlerweile in der HD-Fassung ja auch für aktuelle Konsolen und PC rausgekommen. Mhm. Kann ich auch empfehlen. Ja. Aber man merkt auch da eben sehr, dass es kopiert. Also das macht jetzt nichts Eigenes und es fällt halt eben schon dahinter zurück. Das hast du auch bei dem, das kam aus, ich meine, das wäre aus Ungarn gewesen, das Cinemora.
Cinemora, ja, genau.
Ja, ist, glaube ich, war ein ungarisches Studio, ne, was das zusammen mit Grasshopper entwickelt hat. Da hast du auch so, die wollten auch so ein richtig geiles Bullet Hell machen und vergessen eben so viele der Kleinigkeiten, weswegen das Spiel halt auch unnötig frustrierend wird gegen ab der Hälfte der Spielzeit. Und das und ich finde, das merkt man eben bei Blue Rider auch, was ich mochte es sehr, aber Feinheiten und Kleinigkeiten, die je weiter man kommt und je schwerer es wird, desto frustrierter ist man dadurch irgendwann, wenn man schon wieder die Level 15 Minuten zurückgehen muss und denkt sich,
Also ich muss sagen, bei mir ist das so, das ist interessant. Also ich fand, also ich gebe dir recht, was diese Spielsysteme betrifft. Also mir haben zum Beispiel viele unterschiedliche Waffen oder so gefehlt, weil du hast nur zwei Waffentypen, die sich dann halt immer aufrüsten lassen. Du findest dann immer so Aufrüstpillen sozusagen, die in irgendwelchen blauen Türmen versteckt sind. Blue Rider bekommt blaue Türme. Sehr passend. Und je nachdem, also du musst immer einmal drauf schießen, damit die Farbe wechselt. Und es gibt Rot für so einen Blaster und es gibt Blau für so einen Laser. Und der Laser ist gezielter und gebündelter und schießt dann halt auch einfach in einem Strahl nach vorn. Und der Blaster hat so eine Streuwirkung, also der hat so einen Winkel. Und da kannst du dann einfach irgendwie auch mal in so eine Runde reinrotzen. Dafür sind aber die einzelnen Schüsse dann halt nicht mehr so stark irgendwie. Und da kannst du dich entscheiden, was von beiden du aufrüsten möchtest irgendwie. Und das perfide ist, man sollte sich eigentlich auch möglichst für eine Sache entscheiden, weil wenn du die gegenteilige Farbe einsammelst, dann wird erst einmal nur das Waffensystem gewechselt und nicht aufgerüstet. Also habe ich jetzt einen Blaster und ich sammle jetzt so ein blaues Ding irgendwie ein und dann wechselt die Waffe und dann ist es erstmal nicht mehr, dann ist es nur das. Also dann habe ich mich auf diesen Blaster dann irgendwie festgesetzt und dann auch gelernt, dass ich dann immer schön darauf achte, dass ich auch immer so ein rotes Symbol einsammle. Das ist auch ganz cool. Aber ich finde, es gibt halt noch die Sekundärwaffen, das sind die Raketen, die man auch zwischen zwei Typen irgendwie wechseln kann. Aber ehrlich gesagt, hätte ich mir vielleicht noch eine dritte oder vierte Möglichkeit an Schüssen irgendwie gewünscht. Irgendwie vielleicht so ein Blitz oder so, weißt du?
Ich hätte mir eben gerne eine Smart Bomb gewünscht. Die hat mir eben gefehlt, weil die, gerade wenn du von den Gegnern umzingelt wirst, dann helfen die Raketen auch nicht mehr. Die sind zwar zielsuchend, aber die gehen eben trotzdem in so einem recht engen 15, 20 Grad Radius vorne raus. Und wenn gerade jemand hinter dir ist oder du von zwei Seiten gleichzeitig beschossen wirst, da hätte ich einfach noch gerne diese ein, zwei Smart Bombs gehabt, um die eben dann so ein bisschen entweder taktisch beziehungsweise dann in so Notsituationen eben einsetzen zu können.
Genau. Das ist halt so, das ist meine größte Kritik eigentlich auch an diesem Spiel. Da fehlt mir, was du an Möglichkeiten hast, um zu schießen, um zu taktieren mit Waffen und so. Da fehlt mir so ein bisschen die Mannigfaltigkeit. Das Spiel ist sehr basic. Also du fliegst mit deinem Blue Rider durch die Gegend und schießt und hast halt wirklich nur diese drei verschiedenen Schussarten, wenn man jetzt den zweiten Schuss, die Raketen noch mit dazu zählt. Und das ist es eigentlich erstmal so. Und das ist mir, also ein Shooter darf reduziert sein. Das ist ja oft auch gut. Ich finde es hier eine Spur zu wenig. Also ich hätte mir echt gerne noch da so zwei, drei kleine Sachen noch gewünscht, damit man irgendwie noch ein bisschen mehr rumprobieren kann und so. Das hat mir einfach noch ein bisschen gefehlt. Und aber davon abgesehen fand ich es auch echt gut, weil das Komische an diesem Spiel ist, am Anfang war ich so ein bisschen underwhelmed. Ich so, oh, das ist aber wirklich langsam und das ist nicht besonders herausfordernd und so. Also der erste Level ist noch so ein bisschen meh. Und da ist halt komischerweise auch die Musik am langweiligsten und das Leveldesign ist am langweiligsten und so. Und dann kam der zweite, dritte, vierte Level, dann wurde dann auch die Schwierigkeit interessanter und die Gegner wurden interessanter und dann ist auch mehr los. Also man hat viele unterschiedliche Gegner, die auch unterschiedlich angreifen, unterschiedliche Schüsse haben, man auch Raketen haben, die dich verfolgen und so. Und das wurde immer besser und interessanter. Und wenn ich Erfolg hatte und wenn ich gelernt, irgendwann hatte ich auch gelernt, diesen Gleiter zu bedienen und auch die Turbo-Taste richtig einzusetzen. Es gibt so einen kleinen Schub, den man drücken kann und der dann aber erst so nach, weiß ich nicht, nach einer gefühlten Sekunde erst zündet und so. Aber wenn man das weiß und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, dann hat mir das echt Spaß gemacht. Also dann so diesen Kugelhagel auszuweichen mit so Drehungen und Rollen, das ist dann schon ziemlich cool. Also man tanzt dann in diesem mit seinem Blue Rider dann so durch das Feld und wenn es dir wirklich gelingt, das alles vorauszusehen und dann durch Lücken zu manövrieren und so, dann ist das eigentlich schon ein echt cooles Spielgefühl.
Ja, es ist so, Circle Strafing ist King bei dem Spiel. Also da, Du musst halt wirklich permanent in Bewegung bleiben. Vor allem, also du hast ja noch diesen kleinen Boost, den du eben einsetzen kannst, um dann ein bisschen schneller zu werden. Und das musst du gerade bei den Bossen halt wirklich nutzen. Was ich ganz cool fand, war, dass der erste Boss total easy ist, wenn du einfach weißt, was Circle Strafing ist. Also solange du ohne zu unterbrechen im Kreis um den rumfliegst, kann er dich nicht treffen. Und der zweite Boss macht dir so, du denkst eben, ja, okay, mache ich das jetzt auch. Und er macht dir einfach direkt einen Strich durch die Rechnung, dadurch, dass sie einfach diese vier Türme an den Eckpunkten aufbauen, die du zwar zerstören kannst, aber so nach, ich glaube, 20, 30 Sekunden tauchen die halt wieder auf. Und dann musst du eben wirklich permanent gucken, okay, ich muss den jetzt hier an dieser Seite angreifen, dafür muss ich aber erst den Turm kaputt machen. Okay, mache ich jetzt nur den Turm kaputt oder mache ich auch die beiden anderen Türme neben dem kaputt, damit die mich auch nicht irgendwie noch stören können. Aber in der Zeit wird ja der andere schon fast wieder aktiv. Und da hast du halt schon so ein bisschen die Überlegung, okay, wie mache ich das jetzt taktisch am besten? Konzentriere ich mich jetzt mehr auf die Türme? Konzentriere ich mich da mehr auf den Boss? Und natürlich, wenn du die Türme auflässt, hast du eben mehr Kugelhagel, dem du ausweichen musst. Aber generell fand ich so, die Bosse sind, glaube ich, auch so das Highlight und auch das, wo das so die meiste Arbeit, glaube ich, reingeflossen ist. Also die sind wirklich abwechslungsreich und jeder bietet eine komplett andere Herangehensweise, Herausforderung, wie du das eben machst. Also du hast ja dann zum Beispiel der vierte ist das, glaube ich, der so aus drei Würmern,
ne?
Ja, genau. So drei verschiedene und da haben sie es eben wirklich schon geschafft. Also das ist, ich persönlich habe es dann nachher halt wirklich mehr für die Bosse gespielt und die normalen Stages habe ich dann einfach nur geguckt, okay, wie schnell komme ich jetzt hier durch, unbeschadet. Um da eben hinzukommen. Muss ich schon sagen, deswegen, ich bin ja erst beim sechsten Boss und hatte dann gestern Abend, ehrlich gesagt, irgendwann so, ich glaube um 3 Uhr morgens keine Lust mehr.
Das ist auch dieses Spiel, wo man dann.
Jetzt spiele ich noch irgendwas Einfaches und dann gehe ich ins Bett.
Aber das ist auch die Sorte Spiel, wo ich dann manchmal frustriert in den Level dann so aufhöre und einfach diesen Boss nicht schaffe oder einfach nicht durchkomme und dann komme ich am nächsten Tag wieder und schaffe das dann sofort. Das ist so ein ganz Sorte Spiel ist das und es ist echt so und ich bin jetzt mit jedem weiteren Tag, wo ich dann einfach immer wieder mich mal so 20 Minuten nur, also es ist ja wirklich so die Sorte Spiel, die wie wirklich so klassisch Arcade, dass man das spielt, man das wirft man rein, spielt eine Weile und kommt immer Stück für Stück irgendwie weiter und du kannst ja auch dann die Level dann direkt auswählen, also du musst nicht immer von vorne beginnen, auch wenn du den Benefit natürlich hast, wenn du ein Level überlebst, dann kannst du natürlich die starken Waffen dann mitnehmen, aber es ist auf jeden Fall auch möglich, die Level direkt auszuwählen und ich fand das auch sehr machbar, obwohl die Waffen dann nicht so super stark sind. Aber ich fand, das ist echt so ein Spiel, man lernt unbewusst mit. Also es ist schwer, aber irgendwie merkt man auch so, okay, das ist nicht unmöglich und ich bin einfach das nächste Mal schlauer. Ich muss mich nur beruhigen. Es ist so dieser Effekt bei vielen schweren Spielen so. Es ist so, du bist einfach so ein bisschen verkrampft vielleicht so und denkst, scheiße, das muss ich jetzt schaffen. Und wenn du dann darauf vorbereitet bist mental, schaffst du plötzlich diese ganzen Bosse dann auch. Und ich finde auch, dass die Bosse richtig cool sind. Die machen auch so Sachen, die einfach auch deine Taktik aufbrechen. Also es gibt dann irgendwann so eine Krake, die so aus dem Meer auftaucht und du denkst, tauchen diese Kraken auf, die schießen dann so mit so Bullets dann auf dich. Du denkst, ha, gehe ich einfach auf Distanz, dann streuen die halt so weit, dass da nichts passiert. Und was ist? Diese Bullets splitten sich nochmal und verteilen sich dann komplett neu, sodass du, wenn du je weiter du weg bist, eigentlich den größten Nachteil hast. Irgendwie. Du musst also wirklich nah an diese Krake dran. Und mit solchen Sachen versuchen sie dich halt auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Bei dem Wurm ist es ja auch so, dass so physikalisch korrekt berechnete Kügelchen irgendwie so rumfliegen und du musst unter denen so hindurch, weil zwischen diesen Kugeln so Blitze entstehen. Das sind so quasi die Verbindungsstücke. Und man muss immer irgendwie in Bewegung bleiben. Das fand ich schon ziemlich cool.
Boah, das war so ätzend. diese fucking Blitze waren wirklich so ätzend, weil du das sehr schwer teilweise nur abschätzen kannst, wo das Ding jetzt hingeht. Ich bin dann meistens wirklich, habe gesagt, okay, in der Phase, ich versuche gar keinen Schaden zu machen, ich stelle mich einfach so weit es geht an den Rand und lass eben diesen Bullshit abwarten, bis das vorbei ist. Aber auch der dritte Boss war das war der Skorpion, ne? Mhm. Der dann auch einfach seinen wunden Punkt einfach nur teilweise immer so halb öffnet. Das ist immer der Zeitpunkt war, um seine Raketen da reinzuwerfen. Aber der hat dann auch eben selber diese Raketen abgeworfen, wo dann eben auch und gucken muss, ist okay, schieße ich jetzt dieses Projektil kaputt schnell oder lasse ich es einfach explodieren und muss dann den Kugeln eben mit ausweichen. Aber währenddessen kann ich halt weiterhin Schaden machen. Genau. Das war halt wirklich, also ich denke mal, der siebte und der achte Boss, den ich noch nicht gesehen habe, werden das eben auch so machen, dass die halt wirklich die Dynamik der Kämpfe aufbrechen und sich wirklich jeder Bosskampf eben wie was Eigenes anfühlt. Also das finde ich schon, genau. Das ist die deutliche Stärke des Spiels, weil die Level an sich verändern sich jetzt nicht so wirklich. Also du hast dann höchstens mal, dass du hier links und rechts wo lang gehen kannst oder du musst irgendwie so Generatoren kaputt machen an zwei Stellen, um in der Mitte durch ein Tor durchzukommen und so. Aber auch von den Gegnern her hast du halt meistens welche, okay, der schießt halt mehr. Und der schießt jetzt keine normalen Schüsse, der schießt Raketen. Das war's dann aber auch. Das ist dann mehr so die Sache, dass man die eben ein-, zweimal lernt, damit man dann möglichst ohne Schaden zum Boss kommt, um da am besten eben volle Lebensenergie und volle Raketen zu haben.
Genau. Es ist aber schon so, dass die Gegner dann in so stärkeren Varianten halt auftauchen. Also es gibt natürlich immer die Walker, das sind so Leute, die halt auf so Riesenmechs durch die Gegend laufen. Dann gibt's Panzerfahrzeuge, die auch immer ein bisschen größer werden. Es gibt so Gefechtstürme, aber die haben in der Regel halt beide nur einen, halt die Raketen oder halt diese Bullets, die aber auch immer in unterschiedlichen Formationen irgendwie kommen. Also es kommt immer drauf an. Es gibt welche, die schießen halt relativ schnell, verhältnismäßig schnell irgendwie so, wirklich so ein Kugelhagel auf dich, wo du dann auch wirklich schneulings aus den Ecken irgendwie rauskommen musst. Und dann gibt's aber auch andere, die so eine Reihe verschießen, die sich dann irgendwie streut. Und das kommt immer drauf an, wie vorschnell du da irgendwie reinprescht irgendwie. Manchmal hast du halt auch, wie gesagt, dann Pech und das taucht dann irgendwie hinter dir auf und so und dann hast du wirklich ein Problem. Aber man kann da eigentlich relativ gut irgendwie auch taktieren. Und das ist interessant, dass du das mit dem Level-Design sagst. Also ich fand die Level, also von der Struktur nicht so besonders spannend, so weil es halt auch schon eher so um Schießen und so weiter und so geht. Aber ich fand die visuell ziemlich cool, weil die immer irgendwie anders aussehen. Ich finde generell so, dieses Art-Design ist irgendwie putzig.
Also was ich ganz gut, also sie gehen so diese Klischees durch von so, okay, jetzt Dschungel, dann Erde, Eis. Du meinst ja noch, später gibt's ja noch die typische Lava-Stage.
Ja, klar. Die muss ja in so einem Spiel drin sein. Hallo?
Das wäre ja Eis, kein Eis und Lava müssen auch erst am Ende kommen. Also Eis, das Spiel kann ja nicht mit Eis anfangen, muss immer mit dem tropischen Level anfangen.
Das ist ein unbeschriebenes Gesetz, also anders geht's
nicht. Und so ein bisschen, ne? Also wenn so ein Shooter oder so ein Jump'n'Run mit dem Eis-Level anfängt, dann denkst du schon, okay, so
ja, irgendwas kaputt ist hier verkehrt.
Also irgendwas ist verkehrt.
Ja, ja. Also in Donkey Kong
bin ich hier selbst in Donkey Kong Tropical Freeze ist das Eis erst die letzte Welt. Also selbst die haben es richtig gemacht.
Ja, das stimmt, das ist völlig richtig. Ne? Du siehst, wie alles vereist wird und die ganze Insel ist dann irgendwie eingefroren und sowas ist, kommt erst viel, viel später.
Und was ich mal ganz cool fand, ist, dass du nicht einfach so, okay, du fängst einen neuen Level an und jetzt hast du die neue Umgebung, sondern du fängst einen neuen Level an und fängst dann eigentlich meist in der alten Umgebung an, die sich dann danach, nach den ersten ein, zwei Minuten dann eben verändert erst in das nächste. Das heißt, du hast so einen organischen Wechsel und nicht einfach nur so abrupt, okay, das ist jetzt der Eislevel, das ist jetzt der Schneelevel, das ist jetzt der, jetzt habe ich zweimal eigentlich Eis- und Schneelevel, egal. Das ist jetzt der Wüstenlevel, das ist der Tropenlevel, sondern es geht halt so ineinander ein bisschen über. Das fand ich, war ein ganz schönes Detail.
Und auch so, also man ist manchmal ein bisschen überrascht, dass es da auch mal so ein kleines Wettereffektchen irgendwie so gibt. Also dann kommt auch plötzlich ein kleines Gewitter oder so. Und das hat mich auch überrascht, weil das Spiel hat überhaupt gar keine Geschichte. Also wirklich überhaupt gar keine Geschichte. Es gibt nicht mal eine Rahmenhandlung.
Da gibt's nicht mal auf der Verpackungsrückseite oder bei Steam.
Ja, also es gibt nichts. Also es gibt keine Beschreibung. Du bist einfach blau und schießt alle ab, die orange sind. So. Das ist die Story und ist also nicht erklärt, wohin und wodurch. Und ganz ehrlich, drauf geschissen, so ein Spiel braucht halt, also das ist auch die Sorte Spiel, die keine Story braucht irgendwie. Also das Spiel macht sich da auch nicht die Mühe, sondern man kann sich da den Rest auch meinetwegen selber ausdenken. Die haben sich wohl gedacht, wir machen es ganz simpel. Und es ist auch sehr angenehm, wie schnell man auch im Spiel ist. Also ich bin es heute mittlerweile gewohnt, wirklich ultra lang da zu sitzen und Ladezeiten zu haben oder so. Oder halt irgendwie auch eine lange Prolog-Einführung und bla blub. Das Spiel, du drückst auf Start und bist plötzlich drin.
Und
es geht sofort los. Also es ist wirklich auch sehr geeignet, halt einfach immer sehr schnell zu spielen irgendwie. Also selbst, also wir hatten jetzt eine Disc-Version, aber es gibt halt auch eine Download-Fassung, die ist halt ultra schnell geladen. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es ist so, ist da. Und also schneller als manche Indie-Spiele, die auf Unity laufen, wo dann erstmal die ganze Engine, das ganze 2D-Framework reinlädt und so. Schon ziemlich flott, als würde man eine Münze einwerfen.
Ich weiß gar nicht, ich hätte gar nicht drauf geachtet, in welcher Engine läuft das überhaupt? Ist das ein Unity-Spiel?
Nö, keine Ahnung, ich glaube, das ist eine Eigenentwicklung.
Das sieht man auch selten heutzutage, dass Entwickler noch ihre eigenen, also vor allem kleinere Entwickler noch ihre eigenen Engines irgendwie basteln.
Das stimmt.
Also wenn sie es jetzt tun, wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Also, mir wäre jetzt noch kein Logo irgendwie aufgefallen.
Nee, mir auch nicht. Aber mir würde es nicht wundern, wenn es was Eigenes ist, weil es fühlt sich auf jeden Fall auch nicht so an, als wäre das aus irgendeiner Engine. Also manchmal Engines haben ja schon so ein Gefühl, manchmal, ne? So. Also man kann manchmal schon sagen, ist es jetzt Unreal oder sowas? Und das hier fühlt sich einfach sehr.
Ja, alle 2 Sekunden laden Texturen nach, das muss Unreal 3 sein.
Ja, so war das früher wirklich. Also das ist irgendwie, gerade so auf PlayStation-Konsolen hatten die ja unheimliche Probleme. Du konntest sofort in Unreal-Spiel identifizieren. Es lief nämlich wie Arsch. Also es war einfach die totale technische Katastrophe. Und irgendwie haben Engines dann schon manchmal ein Gefühl, wenn man bestimmte Genres damit macht. Und das hier fühlt sich sehr nichts an. Was ich noch sagen wollte, ich finde Explosionen und auch allgemein so das Treffer-Feedback sehr befriedigend bei Blue Rider.
Das stimmt, das fühlt sich wirklich sehr gut an. Gerade wenn du jetzt so mehrere Gegner hintereinander schaffst, wegzusemmeln, das kommt ganz gut rüber. Ich persönlich finde es immer noch einen Ticken geiler, einfach mit meinem riesigen Mega Laserstrahl in einem Dodonpachi permanent 1/4 des Bildschirms einzunehmen. Es explodieren einfach nur 10.000 Sachen überall. Aber dafür, was Blue Rider eben sein will und macht, setzt es das vom Trefferfeedback halt schon sehr gut um. Da stimme ich dir zu.
Vor allen Dingen auch so diese Explosionen, die haben dieses Art-Design ist halt so ein bisschen, wie beschreibt man das? Ein bisschen knuffig eigentlich schon fast, ne? Also die Objekte sind halt eher ründlich und sehen halt eher so aus wie aus einem Comic, ne? Das ist eigentlich ein sehr fröhlicher.
Deswegen hatte ich weiß, das sollte man eigentlich nicht so als Vorurteil haben, aber deswegen hatte ich zuerst gedacht, es wäre ein Unity-Spiel. Das hat so dieses runde Comic-artige, das hat für mich immer so einen Unity-Flair.
Interessant, wie kommt das?
Ich habe keine Ahnung, also die ganzen Plattformer, die irgendwie in der Engine gemacht werden, die haben dieses runde bounzige, also bloß keine Ecken und keine Kanten. Also da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt nichts gegen die Engine, also weiß Gott nicht. Ich habe das immer nur teilweise so das Gefühl, dass man das da, wenn man jetzt so ein Standard 3D-Spiel mit einer leichten Comic-Grafik macht, dann sehen die sich immer sehr ähnlich aus.
Das ist ganz interessant, ja. Die Assoziation hatte ich ehrlich gesagt bisher noch nicht. Aber auf jeden Fall ist alles bei Blue Rider rund. Also auch die Explosionen sind rund. Also man schießt irgendwas und das ist nicht irgendwie so ein Rauchshader, der dann so rumwurbelt, sondern das sind runde Rauchpartikel, Polygonobjekte. Und das sieht einfach sehr cool und plastisch aus. Und es gibt so einen schönen Knall, wenn du irgendwas in die Luft jagst. Und meistens musst du ja auch ein bisschen arbeiten, bis da wirklich mal ein Gegner zum Boden geht. Also steckt schon ein paar Treffer irgendwie ein. Und ich finde das ist trivial, das so zu sagen, aber bei einem Shoot'em'up ist es halt einfach unheimlich wichtig, dieses Trefferfeedback, wenn du schießt und da explodiert was und es fühlt sich nach nichts an irgendwie, nicht gewichtig, nicht irgendwie nach einem Mini-Erfolg, dann ist selbst der schönste Shooter einfach irgendwie
Gerade bei so arcadigen Sachen muss das einfach vorhanden sein. Das ist die halbe Miete bei den Dingern.
Und das kriegt Blue Rider super gut hin. Und auch wenn das Gameplay so einfach ist und sehr reduziert und man denkt, ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen entspannter als andere Spiele, es macht immer schön plopp. Also es ploppt so wie so eine Seifenblase. Und es fühlt sich, und je größer die Gegner werden, desto größer ploppt es auch. Und es ein sehr befriedigendes Gefühl. Bei den Bossgegnern komischerweise nicht. Also da ist dieses Gefühl nicht ganz so fett, wie man es gerne hätte. Irgendwie hätte ich gerne noch mal so eine richtig fette Schockwelle gehabt, wenn die so wegfliegen. Also das hätte ich mir noch gewünscht. Das machen andere Spiele besser. Aber bei den normalen Stages irgendwie fühlt sich das echt gut an. So ein Panzer, der explodiert dann und dann fliegen die Reifen auch so physikalisch korrekt so in die Luft irgendwie. Das ist toll. Also Kleinigkeit irgendwie bei sowas, aber bei einem Shoot'em'up muss natürlich das Shooten und das Explodieren, also ab das in die Luft. Das
Shooten und das Appen.
Ja, und das Appen, das muss natürlich wemsen und das tut's ja auf jeden Fall. Und da bin ich, deswegen hat mir das dann auch trotz aller Kritik dann auch wirklich ziemlich viel Spaß gemacht. Nur letzten beiden Stages, Alter, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte mal bei, du kannst es ja immer bei den Trophäen bei PS4 sehen, wie viele Leute das so freigeschaltet haben. Und ich glaube, Stage 7 haben so 3% und dann Stage 8 haben noch 1% der Leute irgendwie geschafft.
Ja.
Also nicht traurig sein, falls du es nicht packst.
Ich denke auch. Also das wird wahrscheinlich irgendwann will ich es packen, aber das ist halt diese Sorte Spiel, wenn man sich vernaht, dann wird das nicht klappen. Das ist wirklich so, da muss man dann irgendwie gerade so Lust auf sowas haben und dann float das wahrscheinlich einfach mal so weg. Ja, also ich würde es einem kleinen, eingeschränkten Nischenkreis empfehlen. Genau. Das ist definitiv so, ja. So ein Spiel, das kann man nicht wirklich uneingeschränkt so sagen, so hey, kauft euch das. Also so gut ist es halt nicht irgendwie. Aber ich glaube, wenn man auf diese spezielle Sorte Shoot'em'up mag, dann sollte man sich das unbedingt mal angucken.
Genau, also ich würde eher sagen, also falls man jetzt noch nicht ganz so drin ist bei so Shoot'em'up-Sachen, sollte man sich jetzt vielleicht andere Sachen zuerst ansehen. Also jetzt sowohl auf PC als auch PS4. Das, was ich letztens jetzt gespielt habe, das Astrobreed ist ziemlich gut.
Oh ja, das ist sehr, sehr gut, ja.
Genau,
hatten wir also übrigens auch bei Inside Moin besprochen. Das habe ich mit dem Michael Gelsing besprochen, Zweispielermodus. Wir sind vor Begeisterung geplatzt. Also es ist wirklich
ein Das ist wirklich großartig. Auf dem PC ist noch das Revolver 360. Ist ein fantastisches Schmapp, wo man quasi die Stage dreht. Also das ist ein horizontaler Shooter von links nach rechts und man dreht wie in so einem Zylinder die Stage. Sehr, sehr coole Mechanik. Und aus Japan ein Indie-Spiel Crimson Clover heißt das, glaube ich. Ich glaube Crimson Clover oder Crimson Clover. Japanisches Indie-Spiel auch sehr an Cave orientiert. Also falls man mehr dieses Bullet-Hell-mäßige 1000 Milliarden Sachen explodieren, dann kann ich das auch auf dem PC sehr empfehlen. Aber wie gesagt, Blue Rider, stimme ich dir zu, ist ganz nett, aber eher so für Leute, die schon im Genre drin sind, den Schwierigkeitsgrad abhaben können und eben so die normalen, besseren Titel jetzt schon abgegrast haben.
Genau, würde ich auch sagen. Also es ist halt wirklich auch für die Leute, die sich vielleicht bei Project Root oder so ein bisschen geärgert haben, weil Project Root hatte ist schon so dieselbe Kerbe natürlich, aber hatte viele, viele Probleme oder die jetzt vielleicht dieses Cox, K-O-G-S, schon gespielt haben und oder denen das vielleicht auch einfach zu düster war, weil Blue Rider ist halt so, doch schlägt doch eher einen etwas fröhlicheren Ton irgendwie an. Also traut sich auch mal Farben zu benutzen, was irgendwie ganz cool ist. Liegt vielleicht auch daran, dass das Spiel aus Argentinien kommt, vielleicht deshalb. Aber es ist auf jeden Fall deutlich bunter und hat irgendwie auch so einen sehr freundlichen Look. Also ich würde, es ist ja auch nicht so teuer, es kostet, ich glaube, 15 Euro oder so. Und ich finde, das ist für diese Sorte Spiele auf jeden Fall ganz okay.
Ansonsten, der nächste Sale kommt bestimmt.
Ja, glaube ich auch. Also auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp für Fans dieses Genres, das würde ich schon sagen. Dafür, dass es niemand kennt. Also
dafür, dass es irgendwie nach der ganzen Zeit bei Steam 15 Reviews hat mittlerweile erst. Also das ist schon, ja.
Das schockt schon. Also ich finde das schon krass, dass es so krass untergeht. Also ich hätte ja echt erwartet, dass Shooter doch schon eine feste Fangemeinde haben und dass die Leute sich dann die Sachen dann zumindest mal angucken. Aber von Blue Rider war es echt keine Sau. Keine Sau. Also ich habe ganz ehrlich, ich wusste auch vor ein paar Wochen nicht, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Deswegen ist schon irgendwie krass. Und das ist halt auch das erste eigene Spiel von diesen von Rave Gun, ne? Rave Gun oder so.
Ja, also genau. Rave Gun, also Rave RAVE und dann GAN.
Das ist halt eigentlich so eine Outsourcing-Firma. Also die machen so irgendwie irgendwelche Zuarbeiten für so Spiele wie Star Wars Commander oder so, also für so Mobile Games hauptsächlich, und das ist jetzt so deren erstes eigenes Projekt. sozusagen, was auf ihren eigenen Füßen steht und was sie auch selbst vertreiben. Und das ist also schon ein bisschen schade, dass sie jetzt da nicht so große Aufmerksamkeit, weil wenn das gut gelaufen wäre oder wenn das gut läuft, dann könnte es ja ein Blue Rider 2 geben, was viele Kritikpunkte dann auch angeht, ne? Also deswegen.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls sie das dann nochmal aufgreifen und wie gesagt eben mit so ein bisschen mehr Mechaniken füttern, das Ganze. Also vor allem eben so
ist mehr Fleisch dran. Ja,
genau, vor allem so Systeme, die halt auch riskanteres Verhalten dann eben belohnen. Das fehlt mir eigentlich hauptsächlich.
Mhm. Genau, und vielleicht ein bisschen schneller. ein bisschen mehr Action so. Aber ja. Okay, alles klar, cool. Dann glaube ich, haben wir das jetzt vollumfassend umschrieben. Also gibt es, wie gesagt, für PS4, für PC und ist ein Download-Titel. Es gibt eine physikalische Version von Estasia Soft. Die ist aber limitiert und wahrscheinlich nur für Sammler interessant. Und deswegen, also bei Interesse würde ich dann empfehlen, dann einfach mal im Store irgendwie zu gucken. Okay. Dann, Björn, schön, dass du mit mir dich in das Nischengenre hier begeben hast und so.
Immer gerne doch.
Vielleicht reden wir das nächste Mal über einen Cave-Shooter. Vielleicht sollten wir generell mal über Cave-Shooter reden.
Das gibt mir die Ausrede, auch nochmal die ganzen Sachen nachzuholen, beziehungsweise noch ein paar Titel zu kaufen, die ich immer schon mal haben wollte.
Mir fehlen in der Sammlung zwei Stück von diesen Xbox.
Seltsamerweise ist ja wirklich die wie Visual Novels sind auch Schmaps damals in Japan auf der 360 heim gewesen. Das war ja, die 360 war ja die Konsole für Visual Novels und für Schmaps. Das war, also finde ich so rückblickend total seltsam, weil heutzutage wird kein Entwickler mehr da drauf kommen sein, also ein japanischer Entwickler wird niemals wieder auf die Idee kommen sein, sein Spiel exklusiv für eine Xbox-Konsole nur in Japan rauszubringen.
Ich glaube aber, das ist
immer noch sehr kurios.
Es ist kurios, aber ich glaube, das hat auch mit der Nähe zum PC irgendwie zu tun, weil das sind ja alles Arcade-Dinger und ich glaube, die Platinen, die waren dem PC nicht ganz unähnlich und da was zu portieren war, glaube ich, der geringere Aufwand, anstatt das jetzt auf die PS4 zu bringen, PS3 meine ich.
Kann sein, aber ich fand es halt trotzdem seltsam, dass es dann nie portiert wurde, viele Sachen. Da draus.
Aber das müssen wir, glaube ich, echt mal machen, weil es sind ja einige, haben es ja auch nach Europa geschafft und die Spiele, die auch in europäischen Versionen rausgekommen sind, die sind auch tatsächlich bezahlbar. Also die Japan-Only-Sachen, da muss man reich sein, um die zu kaufen. Aber es gibt welche, die auch hier rausgekommen sind, die sind dann von Deep Silver oder ich glaube Miss America rausgebracht.
Da gibt es, glaube ich, einige, also sehr viele von den Dodonpachi-Sachen sind rausgekommen. Death Smiles ist, glaube ich, zumindest der erste bei uns rausgekommen, zweite glaube ich nicht.
Und durchaus Spiele, die auch verwandt sind. Also dieses Helikopterspiel, genau. Wie heißt das? Das hatte ich auch im Podcast besprochen, wo man so schräg schießen kann. Da gibt's eins. Under Defeat.
Under Defeat, genau. Das war doch, glaube ich, auch irgendwie ein Dreamcast oder Sega Saturn-Spiel oder irgendwie sowas. Und genau. Das kam nochmal in so einer HD-Fassung raus. Also da gibt's noch voll viele Sachen, die halt wirklich auch nur in Japan rausgekommen sind. Ich habe auch ein paar davon hier. Aber das gäbe dann auch mal eine Ausrede, nochmal die anderen Sachen nachzuholen.
Ja, aber einige sind echt unbezahlbar.
Manchmal sind, es gibt ja auch ein paar, die sind, glaube ich, ohne Regionalsperre damals schon auf der 360 rausgekommen, wie Ghostblade. Ghostbullet.
Ghostbullet, genau. Aber es gibt genau, ja zum Beispiel von Desmond, jetzt gibt es ja auch einen zweiten Teil, den hätte ich ja, unheimlich gerne, aber boah, den kann kein Mensch bezahlen. Also der ist irgendwie jenseits der 100-Euro-Grenze.
Echt? Ich habe den damals, als ich in Japan war, für 5 Euro oder so gekauft.
What?
Wenn ich den jetzt da wieder, ich habe den damals da gelassen, weil ich eben nicht alles mit nach Hause nehmen konnte. Wenn der jetzt 100 Euro kostet, dann beiß ich mich aber richtig in den Arsch.
Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Also ich habe, als ich geguckt habe, vielleicht habe ich nicht richtig geguckt, ne? Aber als ich geguckt habe, hat Deathsmiles 2 ein Vermögen gekostet. Vielleicht findest du ja noch einen Trick, den woanders zu finden. Musst du mir zuerst verraten und da den Hörern, damit ich noch eins kaufen kann. Aber ich glaube, das ist ein schönes Thema. Ich glaube, da machen wir mal eine Folge drüber, über diese ganzen Cave-Dinger.
Sehr gerne.
Mit einem Compendium-Video von dir.
Oh Gott, da muss ich aber dann sehr viel recherchieren für.
Ja, aber das vielleicht mal ein andermal. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas mal sehen wollt. Okay, dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Alles klar, euch ebenso. Dann. Schönen Abend, schönen Tag noch. Ciao.
Ciao.